Ich hatte das ja schon mal gesagt, also elegant Platz zu nehmen war früher gut, dass man eine Gehhilfin hat. Ich weiß, wovon ich rede. Ich grüße alle sehr herzlich in Christus, dem lebendigen Herrn. Und ich danke unserem Gott, dass er uns dieses wunderbare Glaubensfest schenkt, Ostern. Und diesen Gottesdienst hier in seinem Haus, das ist seine Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt habe ich genannt, ein Friedhofsbesuch voller Überraschungen. Was ist nochmal eine beliebte Osterbeschäftigung? Ganz klar, Friede, Freude, Eier suchen. Also, ihr kennt das natürlich, große Leute denken sich Verstecke aus und kleine Leute sammeln dann eben ein, was sie finden können. Und was natürlich vorkommen kann, dass die Kiddies nicht alle Eier gleich finden. Was auch vorkommen kann, ein Erwachsener hat ein Ei so gut versteckt, dass er selber nicht mehr weiß, wo. Und irgendwo nach Tagen entdeckt sie jemand zufällig. Oder Osterspiele. Die haben auch eine sehr lange Tradition. Zum Beispiel in Schottland gibt es das Eierrollen. Hartgekochte Eier werden meist auf einer abschüssigen Straße, so lange gerollt, bis die Schale ziemlich kaputt ist und wessen Ei da am weitesten gekommen ist, der hat das Spiel gewonnen. Und das Rollen der Eier, so hatten sie das gedacht, das Rollen der Eier soll an das Wegrollen des Steines vor dem Grab Jesu erinnern. Das Osterfest. Womit beginnt es eigentlich ursprünglich? Mit einer Friedhofsgeschichte. Ja, einer Friedhofsgeschichte. Jesus war am Kreuz gestorben. Zwei jüdische Ratsherren, Josef aus Arimathäa und Nikodemus, die hatten ihm seine gute Meinung über Jesus. Sie hatten auch dem Beschluss gegen ihn nicht zugestimmt. Sie baten, so wird uns berichtet, sie baten den römischen Gouverneur Pilatus, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen und nach jüdischer Sitte bestatten zu dürfen. Also wickelten sie ihn in ein Leinentuch und legten ihn in ein bis dato unbenutztes Grab, das dieser Josef für sich in einen Felsen hatte hauen lassen. Wir sehen ein erstes Bild. Und als die Männer dann von dort wieder weggingen, wälzten sie einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Jetzt, was passiert da weiter? Die Bibel erzählt uns, wie es einigen Frauen erging, die im Glauben an Jesus ihm auch über Jahre nachgefolgt waren und dann sein Sterben auf Golgatha hatten mit ansehen müssen. Markus 16, 1 und 2. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Zweite Bild. Das fällt ja auf. Diese drei Frauen tragen etwas mit sich und wir wissen eben, wir haben es gehört, auch was. Die Gefäße mit Gewürzsalben, bestimmte Öle für den Leichnam Jesu. Und als sie also in aller Frühe aufgebrochen sind und auch als sie den Garten schon betreten, in dem das Grab liegt, wissen sie noch nicht, dass Jesus gar nicht mehr darin liegt. Das heißt, sie gehen sozusagen von falschen Voraussetzungen aus. Sie bereiten sich auf etwas vor, ohne zu ahnen, dass es gar nicht mehr nötig sein wird. Weil Jesus eben durch Gottes Kraft von den Toten auferweckt worden ist. Hören wir, was uns berichtet wird, Markus 16, 3 und 4. Unterwegs hatten die Frauen zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegrollen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Diese Frauen, Leinentücher und Salben für den Leichnam haben sie dabei. Was sie aber, so denken sie, zunächst einmal bräuchten, wären Bärenkräfte. Mehrere starke Männer wären nötig gewesen, um den schweren Stein beiseite zu rollen. Die Frauen haben nämlich zugeschaut, als Jesus in das Grab gelegt worden war. Und das heißt doch, müssen sie jetzt damit rechnen, diesen Weg überhaupt vergeblich gemacht zu haben? Und dann die Überraschung. Der Stein, dieser Koloss, bereits weggewälzt, aus dem Weg geräumt, der Eingang steht sperrangelweit offen. Bitte das nächste Bild. Das heißt also, das Problem, über das sich die Frauen auf dem Hinweg noch so große Gedanken gemacht haben, ist nicht mehr da. Und ich habe so gedacht, das kann passieren. Man denkt, man hat jetzt ein schweres Problem vor sich, zerbricht den Kopf darüber, aber dann zeigt sich, es existiert gar nicht oder gar nicht mehr. Also sowas erleben die drei Frauen am Ostermorgen, sind sehr überrascht, als sie das Grab offen stehen sehen, und dann der Schock. Sie betreten die Grabkammer, aber Jesu Leichnam ist nirgends zu sehen. Da stehen sie nun ratlos und voller Fragen, und die fragen sich natürlich, was hat das zu bedeuten? Was steckt dahinter? Hat sich jemand am Grab Jesu zu schaffen gemacht? Brachte das Erdbeben, was es nach dem Sterben Jesu ja gegeben hatte, vielleicht den Stein ins Rutschen? Irgendetwas muss ja vorgefallen sein. Der Platz, an dem der Leichnam liegen müsste, ist leer. Nichts als Tücher und Leinenbinden liegen dort. Gab es vielleicht einen Leichendiebstahl? Haben Feinde oder Freunde von Jesus seinen Leichnam beiseite geschafft? Hätte man ihn nicht wenigstens an seiner letzten Ruhestätte, so denken sie, in Frieden lassen können? Und so sind diese Frauen, man muss sich das vorstellen, sind erstmal jetzt um eine große Enttäuschung reicher. Also nicht mal das Wenige, was sie dem toten Jesus noch geben konnten, sozusagen den Leichnam einzubalsamieren, geht mehr. Wer sagt ihnen, wo sie überhaupt Jesus finden können? Was werden die Frauen jetzt tun? Umkehren? Die Jünger fragen, ob jemand von denen etwas weiß, eine Idee hat? Hören wir, was geschah, Markus 16, 5 und 6. Die Frauen betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Sie erschraken sehr, doch der Engel sagte: Hab keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Das nächste Bild, bitte. Also ganz vorsichtig wollen sie in der Grabhöhle nachschauen und merken plötzlich, sie sind nicht allein. Da sitzt jemand in strahlend weißem Gewand, wie man es nirgendwo in der Welt hätte kaufen können. Können Sie sich vorstellen, was für einen Schock diese Frauen durchfährt? Die fragen jetzt nicht, hey, wo kommst du denn her? Die denken nicht, wie schön, eine Engelerscheinung verheißt bestimmt etwas Gutes. Denen fehlen auch nicht einfach nur die Worte, nein, durch und durch erschrocken sind sie und hören, was der Engel ihnen mitzuteilen hat. Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Und mit genau dieser Nachricht, so wird uns berichtet, rennen die Frauen dann zu den Jüngern, ganz aufgeregt. Also, bei den Toten sagen sie, brauchen wir Jesus nicht mehr zu suchen. Er lebt, ein Engel hat es uns gesagt und Engel erzählen keine Märchen. Und die Jünger, wie reagieren die? Sind sie ganz aus dem Häuschen vor Freude, sagen sie, stimmt, er hat es uns ja gesagt. Hat er nämlich, wie konnten wir das nur vergessen? Aber die Jünger reagieren ganz anders. Sie hielten das alles, so wird uns berichtet, sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten den Frauen nicht. Wisst ihr, woran ich hier denke? Man kann auch heute Leute treffen, die finden Jesus ganz interessant, aber sie glauben nicht an seine Auferstehung. Sie sind der Meinung, jeder sei doch wie jeder andere in Tod geblieben. Er hätte zwar einige bemerkenswerte Dinge gesagt, auch bemerkenswerte Dinge getan, aber dann sei er hingerichtet worden und beigesetzt worden im Grab eines seiner Anhänger. Das sei das Ende gewesen. Und der Engel, jedem, der so denkt, würde der Engel sagen, hör mal, das stimmt nicht. Er lebt. Also die Jünger, skeptisch wie sie sind und ängstlich auch in der Zeit, sie glauben den Frauen nicht. Und was geschieht weiter? Also werden diese so verängstigten Jünger, so skeptischen Jünger dann vom Gegenteil überzeugt und ob. Wenig später nämlich erscheint Christus selber ihnen, zunächst einem von ihnen, dann dem ganzen Jüngerkreis, dann 500 Personen auf einmal. Und das ist die Osterbotschaft, der für ein paar Tage zu den Toten gehörte, Jesus ist auferstanden. Und jetzt machen Sie mal kurz klar, was daran eigentlich so umwerfend ist. Durch Gottes Macht durchbricht er die gewaltige Wand des Todes. Er kommt nicht zurück ins vorherige Leben. Mit verwandeltem Leib betritt Jesus als Erster die neue Schöpfung, die Gott sie geplant hat. Und Paulus schreibt da mal in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth, was das bedeutet, nämlich, wenn das doch stimmt, und das stimmt, dann ist der Glaube an Jesus keine Träumerei, kein dummes Zeug. Also, wer eine Hoffnung sucht, die niemand rauben kann, die das Leben prägt, übers Grab auch hinausreicht, der ist bei Christus eine richtige Adresse und Paulus lädt ein, ihm zu vertrauen. Und da wird uns auch gesagt, alle, die das tun, egal wer sie sind, woher sie kommen, nennt die Bibel Kinder Gottes, Jünger, Jesus-Nachfolger, kann man noch sagen. Und wisst ihr, ungefähr 10 Jahre, nachdem Jesus auferstanden war, nannte man seine Nachfolger, die Jünger, zum ersten Mal Christen. Das war in Antiochien in Syrien. Christ. So nenne ich mich auch. Und wenn ich euch sagen soll, worüber ich total froh bin, Jesus ist auch für mich gestorben. nimmt mir meine ganze Schuld ab. Das heißt doch, ich lebe dankbar auf Seiten dessen, dem die Ewigkeit gehört. Und das heißt auch, ich stehe nirgendwo allein auf weiter Flur, weil Jesus da ist. Er geht mir nach. Er hält sich aus nichts heraus, was mich angeht. Und mein Sterben, irgendwann kommt es ja, wird nicht das Letzte sein. Gott rollt den Stein auch von meinem Tod. Auch ich werde, wenn Jesus wiederkommt, mit verwandeltem Leib dann zum Himmel hin auferstehen. Und was ich noch denke an dieser Stelle, kann man, ja doch, man kann doch auch hier im Leben auf Hindernisse stoßen, die unüberwindlich erscheinen. Zum Beispiel wie ein riesiger Stein liegen sie im Weg. Angenommen, du sollst etwas übernehmen, eine Aufgabe, aber die erscheint dir viel zu groß. Du fühlst dich der einfach nicht gewachsen. Und überleg mal einen Moment, wo es so etwas in deinem Leben gab. Das Einzige, was du dachtest, war, das schaffe ich nie. Und dann hast du doch erlebt, wie Gott es dir gelingen ließ. Das war wie ein weggerollter Stein, sozusagen eine private österliche Erfahrung. Also wo wir gerade bei Steinen sind, wie beschwerlich können sie sein? Dazu ein kleines Gedicht. Manchmal geht es um einen Stein, der ein Problem darstellt. Und wie sehr würde es mich freuen, wenn er vom Herzen fällt. Der Stein, ein Bild für schwere Last, die drückt und die beschwert und die, so scheint zum Teil es fast, auch noch den Weg versperrt. Den großen Stein vor Jesu Grab, wer wälzte ihn dann weg? Ein Engel Gottes kam herab, genau zu diesem Zweck. Drum bitte ich, Jesus, berühre, du mich auf deine Art, schenkt deine Kraft Entlastung mir, ist es wie freie Fahrt. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Die Gegner von Jesus hatten ja, und sie hatten innerlich triumphiert, gesehen, wie er am Kreuz starb. Aber wisst ihr, eigenartigerweise, Frieden hatten sie damit keinen. Sie blieben misstrauisch. Was machten sie? Sie gingen dann zu dem römischen Gouverneur Pilatus und sagten, Matthäus 27, uns ist eingefallen, dass dieser Jesus, dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, er werde nach 3 Tagen auferstehen. Sorge doch bitte dafür, dass das Grab gesichert und bewacht wird, sonst könnten seine Anhänger kommen, den Leichnam stehlen und dem Volk gegenüber erklären, er sei von den Toten auferstanden. Und wisst ihr, Pilatus, der mochte diese Typen nicht, die so gar keine Ruhe gaben. Sie waren ihm längst lästig. Aber er sagte trotzdem, ihr sollt eure Wache haben. Und so wurde es gemacht. Ein nächstes Bild bitte. Diese Wächter, waren sie für das, was Gott mit Jesus vorhatte, ein Hindernis? Nie, niemals. Hören wir, was geschah, Matthäus 28. Ein Engel Gottes, leuchtend wie ein Blitz, kam, während die Erde heftig bebte und wälzte den Stein. Als die Wächter schliefen, wälzte den Stein weg. Und als sie sahen, was geschehen war, zitterten sie vor Angst und fielen zu Boden. Und jetzt, sie sollten das Grab bewachen. Und jetzt haben die Wächter und die führenden jüdischen Oberpriester ein Problem. Was sollten sie machen? Das Grab war leer. Was machten sie? Sie griffen zu einer Lüge.
Die Wachsoldaten liefen die Stadt, berichteten alles den Oberpriestern, die beschlossen daraufhin, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und wiesen sie an, sagt nichts. Als wir geschlafen haben, sind seine Jünger gekommen und haben den Leichnam gestohlen. So steht es in Matthäus 28. Und man muss wissen dabei, römische Soldaten konnten mit dem Tod bestraft werden, wenn sie auf ihrem Posten einschliefen. Und deshalb versprachen die Priester den Wachsoldaten, wenn Pilatus davon erfährt, sprechen wir mit ihm. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Die Wächter nahmen das Geld an, machten es wie gewünscht. Und so steht das dort bei Matthäus. So kam das Gerücht in die Welt und hält sich bis heute, Jesu Leichnam sei gestohlen worden. Also so war das. Die Gegner von Jesus wollten ihn unbedingt aus dem Weg räumen. Und selbst als er im Grab lag, ließ ihn das ja keine Ruhe. Und wer die Wahrheit verhindern will, was macht der? Wer die Wahrheit verhindern will, verbreitet Lügen. So ist das geblieben. Jesus muss weg. Darüber sind sich seine Gegner im Laufe der Geschichte immer einig gewesen. Aber weil man ihn selber ja nicht ergreifen kann, wird dann alles zur Zielscheibe, was es ohne ihn nicht gäbe. Kirchen und Bibeln und Christen, den Glauben an Gott. Christen werden benachteiligt, verdächtigt, bedrängt, schikaniert, verfolgt. Und das hat eine lange Tradition. Schon im ersten Jahrhundert im Römischen Reich fing es an. Was passierte im Jahr 64, als die Stadt Rom 9 Tage lang furchtbar brannte? Es kam das Gerücht auf, Kaiser Nero selber habe das Feuer befohlen. Um diesen Verdacht aber von sich selber abzulenken, behauptete er, die Christen, die hielt man für eine jüdische Sekte und verachtete sie, die Christen seien die Brandstifter gewesen und damit hatte er sich einen Grund geschaffen, sie zu verfolgen. Das Bekenntnis zu dem lebendigen, auferstandenen Christus, es wird auch in unserer Zeit auf viele Weise in vielen Ländern behindert, bekämpft. Christen werden benachteiligt, unterdrückt, systematisch verfolgt. Ich will nur einige Beispiele dazu nennen. In Vietnam werden Kinder von Christen zum Teil am Schulbesuch gehindert. Und wer beim Staat arbeitet, beispielsweise als Polizist, muss seinen Glauben aufgeben, sonst wird er nie befördert. In Teilen Chinas ermutigen Lehrer ihre Schüler, die eigenen Eltern, sofern sie Christen sind, zu verraten. Oder älteren Menschen kann die Rente gekürzt werden, wenn sie nicht ein Bild des Staatspräsidenten in ihrer Wohnung aufhängen. Oder wie ist es in Schulen mehrerer arabischer Länder? Dort wird alles Christliche aus den Schulbüchern gestrichen. Die Schüler müssen nach Anweisung der Lehrer den Namen Jesus sowie alle christlichen Darstellungen mit einem schwarzen Filzstift übermalen. Oder eine Frau, die in einem Gefangenenlager in Nordkorea inhaftiert war, sie berichtet davon, wir mussten den Blick immer gesenkt halten, um nicht zum Himmel und zu Gott aufzuschauen. Wie kleinkariert übrigens von denen, die sich sowas ausdenken. Man kann ja gut mit dem Herzen immer noch zu Gott aufschauen. Oder auch in Nordkorea Menschenkot, auf Deutsch gesagt Kacke, wird großflächig auf dem Boden verteilt und die Christen müssen das beseitigen. Und sollte man in einer Wohnung eine Bibel finden, Häuser werden systematisch daraufhin untersucht, kommt die ganze Familie ins Gefängnis. Was ist der Grund eigentlich für solche Feindseligkeit, fragt man. Ein Christ in China sagt, wir glauben, der Grund, weshalb die Partei es so auf die Kirche abgesehen hat, ist, dass sie Angst vor ihrem Wachstum hat, Sie tut so, als wären die Christen eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Offenbar haben nicht wenige politische Machthaber Angst, Riesenangst, Heidenangst vor Jesus. Weshalb wird sonst die Gemeinde so angefeindet? Und jetzt die Frage, wie schaffen es dann die davon betroffenen Menschen, trotz aller Bedrängnis ihren Glauben zu bekennen? Ich sehe nur eine Antwort darauf, weil Jesus ihnen die Kraft gibt. Und Länder gibt es, Afghanistan ist eins davon, in denen Christen ihren Glauben geheim halten müssen, weil sie sonst nicht nur übel behandelt werden, sondern um ihr Leben fürchten müssen. Das heißt, kein Tag ohne die Sorge, entdeckt zu werden. Dass sie das alles aushalten, beweist doch die Kraft Christi an ihnen. Oder was ganz erstaunlich ist, in einem Land, in dem es auch besonders gefährlich ist, Christ zu sein, dem Iran, wächst die Gemeinde auffallend stark, immer mehr. In großer Zahl, so hören wir, kommen Menschen dort zum Glauben und ein Teil von ihnen sucht dann nach einer Möglichkeit, ins Ausland zu fliegen, um sich taufen zu lassen. Und soeben in der Osternacht wurden in einer Stadt hier nördlich von Münster zwei Männer und zwei Frauen, Iraner, getauft auf den Glauben an Jesus. Die haben auch versucht, zunächst den Glauben im Iran zu leben, mussten das geheim halten, irgendwann wurde es zu gefährlich und sie konnten hierhin entkommen. Jesu Gegner damals, ganz kurz nur, konnten sie sich über seinen Tod freuen. Und fest steht, wer immer versucht, und es wird oft genug versucht, wer immer versucht, diesen Glauben zu vernichten, er ist auf dem Irrweg. Er unterschätzt Gott. Das Evangelium breitet sich unaufhaltsam aus. Jesus ist auferstanden. Und ja, welches Ereignis in der Weltgeschichte ginge sonst eigentlich wirklich jeden Menschen an? Und deshalb gab der auferstandene Christus seinen Jüngern diesen so großen, so schönen Auftrag, macht mich überall in der ganzen Welt bekannt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet mich bezeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. So hat er es versprochen. Das fing damals an. Bitte das nächste Bild. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist. Wir säßen nicht hier, wenn diese Botschaft von Christus uns nicht auch erreicht hätte und erreichen will, jeden von uns. Und der Auftrag, oh ja, dauert an. Wisst ihr, wie viele Sprachen es weltweit gibt? Zum Teil von Millionen Menschen gesprochen, zum Teil von einigen Tausend, zum Teil auch von nur wenigen Hundert, 7400 Sprachen in der Welt. In mehr als der Hälfte davon gibt es inzwischen zumindest Teile der Bibel, aber 1,5 Milliarden Menschen, das heißt jeder Fünfte in der Welt, hat noch nie ein Wort Gottes gehört und weiß damit noch nichts davon, dass Jesus eben auch für ihn gekommen ist. Das heißt doch, wie viele Sprachen müssen noch erforscht werden, bevor man sie schreiben kann, um dann die Bibel Stück für Stück in die jeweilige Sprache zu übersetzen. Sag mal, was bekommst du für 32 Euro? Ja, das habe ich überhört. 32 Euro zum Beispiel eine Standluftpumpe für dein Fahrrad. Oder 5 Portionen Kinderspaghetti-Eis, 32 Euro. Weißt du, was noch 32 Euro kostet? Soll ich sagen? Na gut. Jeder Bibelvers, der zum ersten Mal in eine der neu erforschten Sprachen übersetzt wird, kostet 32 Euro. Das zeigt, wie viel Einsatz dahinter steckt. Das letzte Bild noch. Nein, das vorletzte. Wir sehen hier jemanden, der aufmerksam seine Bibel liest, um mehr zu erfahren über Gott, über Jesus, über sich selbst, über die Welt. Diese junge Frau. Vielleicht kennt sie die Bibel, kennt Jesus schon, weiß, was sie an ihm hat. Und das nächste Bild jetzt. Was sehen wir hier? Leute, die sich offenbar riesig freuen. Sie tanzen ja und singen. Und einer hält dabei etwas in der Höhe, eine Bibel, damit alle sie sehen. Das sind Mitglieder einer bestimmten Volksgruppe in Tansania, im Osten Afrikas. Die haben soeben die Bibel in ihrer Sprache erhalten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich Menschen sind, wenn sie eine Bibel in ihrer Sprache in Händen halten. Jemand, der an einem solchen Übersetzungsprojekt in Mittelamerika mitarbeitet, er hat es so ausgedrückt: An die Bibel in seiner Muttersprache heranzugehen, das ist wie Tauchen mit einer Taucherbrille, anstatt nur von der Wasseroberfläche zu schauen. Finde ich ein schönes Bild. Ist so ein großer Unterschied, ob du von oben aufs Wasser drauf schaust oder mit Hilfe einer Taucherbrille oder Schnorchelmaske all die Schönheiten unterhalb dann der Wellen scharf siehst, da kannst du erstaunliche Entdeckungen machen. Gelobt sei Jesus Christus, der lebendige Herr. Unablässig ist er dabei, dass Menschen ihn kennenlernen, und es gibt ja keine wertvollere Entdeckung. Ich möchte beten, wir bleiben sitzen. Jesus, gerade war Karfreitag, von wo aus uns dein Sterben vor Augen steht. Und heute feiern wir deine Auferstehung durch Gottes Kraft, die dieses Wunder vollbracht hat. Niemand, Jesus, würde dich bei den Toten finden. Du lebst, und das rufen wir laut einander zu. Danke, dass deine Auferstehung uns alle angeht. Du beschenkst uns so mit einzigartiger Hoffnung, die froh macht und uns prägt. Du nimmst uns ins ewige Leben mit dir hinein, durch den Glauben. Ja, wir glauben das und preisen dich. Amen.